Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Abhängigkeit vom russischen Gas verkleinern zu wollen, das geschieht jetzt natürlich auch unter dem Eindruck der Ukraine-Krise, des Ukraine-Kriegs. Ist es also vor allem eine politische und nicht eine ökonomische Entscheidung?
Nun, die Politik spielt in den Energiemärkten eigentlich immer eine große Rolle. Die ist kaum wegzudenken. Die gesamte Energieversorgung ist seit eh und je politisch geprägt und politisch gestaltet worden. Hier gehen die beiden Sachen tatsächlich Hand in Hand. Wahrscheinlich wäre es am günstigsten, die Energieimporte aus den nahegelegensten und am besten zu erschließendsten Gasfeldern zu beziehen. Das wäre Russland. Allerdings ist es auch ökonomisch nicht sinnvoll, sich einem sehr mächtigen Anbieter auszusetzen. Von daher ist die Verringerung von Marktmacht nicht nur ein politisches Argument, sondern durchaus auch ökonomisch ein relevantes Argument.
Also der kleinere und damit eben nicht so machtvolle Partner wäre dann etwa Aserbaidschan, das ja auch nicht so ganz weit weg von der europäischen Peripherie liegt. Politisch gesehen findet man aber für den autokratisch regierten Aserbaidschan keine guten Argumente, oder? Dass man sagt, das böse Russland, die wollen wir loswerden, aber Aserbaidschan ist dann doch der bessere Partner.
Wenn man da ehrlich ist, dann muss man sagen, dass der Großteil der Energie, der fossilen Energierohstoffe, die wir beziehen, abgesehen vielleicht von Kohle aus Gebieten kommt, die politisch ganz und gar nicht mit den westlichen Werten, die wir im Allgemeinen so teilen, auf einer Linie liegen. Das gilt auch für Saudi-Arabien, das gilt auch für Iran und andere Staaten. Von daher denke ich, das Argument hier liegt doch ganz klar auf der strategischen Interesse, die Quellen zu diversifizieren und nicht einem einzelnen Partner besonders viel Macht zu geben. Ich denke, das ist der zentrale Punkt, das ist eine strategische Erwägung, unabhängig davon jetzt, ob man die Methoden, die im einen oder im anderen politischen System angewendet werden, gut heißt oder nicht.
Es ist ja fast ein Drittel des Erdgases in der EU, das aus Russland kommt. Ist es überhaupt möglich, so viel Erdgas von anderen Partnern zu beziehen?
Kurzfristig sicher nicht. Auch langfristig wird das mehr als schwierig. Also ohne einen Rückgang des Gasverbrauchs in der Europäischen Union wird es fast unmöglich sein, den russischen Beitrag zu den Gasmärkten, zur Gasversorgung in Europa zu senken. Die Frage ist, ob es möglich sein wird, Europa ein bisschen mehr Flexibilität zu geben, auch das ein oder andere Angebot aus Russland ablehnen zu können und somit selber wieder stärker das Heft des Handels in die Hand nehmen zu können und sich dem einseitigen Macht eines Anbieters ein Stück weit entziehen zu können. Dafür ist es nicht unbedingt notwendig, jemanden komplett ersetzen zu können, auch wenn das vielleicht aus strategischer Sicht wünschenswert wäre. Es wird nicht möglich sein und ist auch nicht unbedingt notwendig.
Wünschenswert ist eben das eine. Die Realität sieht dann anders auch aus, auch beim Transport des Gases. Erst jüngst ist das Pipeline-Projekt South Stream gescheitert, womit der Gas durch das Schwarze Meer von Russland nach Bulgarien transportiert werden sollte. Eben weil diese Pipelines sehr aufwendig sind und durch viele verschiedene Länder gehen, wie schwierig ist es überhaupt, so ein neues Vorkommen zu erschließen, auch für den Transport dann eben nach Europa?
Nun ja, das Erschließen des Gasfeldes ist das eine, das andere sind tatsächlich die Transportwege. Und da haben wir, wie gesagt, zwei Pipeline-Projekte jetzt scheitern sehen. Einerseits Nabucco schon im letzten Jahr, vorletzten Jahr, dann vor kurzem South Stream, aus sicher unterschiedlichen Gründen. Nabucco hat den Zuschlag nicht bekommen, aus dem aserbaidschanischen Gasfeld gefördert zu werden. Bei South Stream war es auch eine Frage wiederum der Politik und der Frage der Macht, weil in Bulgarien, also auf EU-Boden, Grund und Boden, Pipeline-Kapazitäten gebaut werden sollten, die fest in der Hand von Gazprom gewesen wären. Und Gazprom hat sich in diesem Fall, wie es aussieht, geweigert, den diskriminierungsfreien Netzzugang zu gewährleisten. Der ist aber Voraussetzung für den Betrieb von Energienetzen ganz prinzipiell in der Europäischen Union. Die Europäische Union setzt eben auf einen wettbewerblichen Energiebinnenmarkt und da ist es nicht möglich, dass ein Energieanbieter gleichzeitig die Energienetze in seiner Hand hält und nicht anderen Wettbewerbern öffnet. Und dem wollte sich Gazprom nicht beugen. Und das war hier auch der zentrale Widerstand aus Brüssel, der gegen dieses Projekt in Anschlag gebracht wurde.
Sie haben vorhin bereits den Begriff Diversifizierung einmal eingestreut. Da geht es ja vor allem darum, grundsätzlich die Abhängigkeit von einzelnen Sorten wie etwa dem Erdgas zu vermindern. Da gibt es jetzt Ideen der Europäischen Kommission, die prüft, Flüssigerdgas zu importieren, das dann über Tanklastschiffe in die Europäische Union kommt. Ist das eine sinnvolle Alternative zu Erdgas und eben diesen Pipelines?
Es ist ja keine wirkliche Alternative zu Erdgas, denn auch flüssig Erdgas bleibt Erdgas. Es ist eine andere Form des Transports. Man kann recht flexibel das von einem Gebiet der Welt in ein anderes Gebiet der Welt verschiffen. Und diese Flexibilität, die durch die Schiffe, durch LNG quasi gegeben worden wäre, würden natürlich auch eine Option sein, um Pipeline-Kapazitäten weniger kritisch machen zu können. Man wird damit nie die Importe, die derzeit bezogen werden, 100% ersetzen können. Dafür sind schlichtweg die Kosten doch zu hoch und die Mengen, die benötigt werden, auch zu groß.
Also insgesamt neue Lieferanten, weniger Monopolisten, vor allem mit dem Blick auf Russland und auch andere Brennstoffe. Im Prinzip ist das aber ein sehr konventioneller Energiemix. Müsste die EU langfristig eigentlich auch mehr dafür tun, ganz vom Tropf oder mehr vom Tropf fossiler Brennstoffe wegzukommen?
Ja, natürlich. Das wird ja auch sehr stark betrieben schon. Der Versuch, erneuerbare Energien in Anschlag zu bringen, wird gefördert. Die Frage ist, ob das überall immer auf die effiziente und die sinnvolle Art und Weise gemacht wird. Faktisch ist es so, dass wir bei dem derzeitigen Energiebedarf nicht so schnell in allen Bereichen auf erneuerbare Energien umstellen können, vor allem nicht zu vertretbaren Kosten, auch wenn das in vielen Bereichen wünschenswert wäre. Und selbst wenn, dann ist immer noch die Frage, wie man den Reservebedarf, den restlichen Bedarf, der dann noch Energie bei dieser Umstellung vorhanden ist, wie man den ersetzt. Wenn man dafür jetzt Erdgas verwendet, dann sind zumindest die CO2-Emissionen, die dabei herauskommen, geringer, als wenn wir das nächstgelegene Substitut nehmen würden, nämlich Kohle. Die einfachste Möglichkeit, Erdgas zu ersetzen, ist Kohle zu verstromen und das ist nochmal deutlich dreckiger. Vor diesem Hintergrund muss man sich das gut überlegen, wie man da vorgeht. Ich denke, die größten Gewinne, Effizienzgewinne in diese Richtung, in der gesamten Umstellung des Energiesystems liegen immer noch in der Einsparung von Energie. Da kann sehr viel passieren, was insbesondere im Bereich der Wärme besteht, als auch in den Energieinfrastrukturen.
Das sagt Nicolas Wölfing vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Mit ihm sprachen wir über die neue Energiestrategie der Europäischen Kommission. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.